Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. In dieser Folge sprechen wir auch über Gewalt und mögliche Gewalterfahrungen. Wenn dich dieses Thema belastet, hör diese Folge bitte nur, wenn du dich stabil genug fühlst. Wir sprechen im Podcast vor allem über den österreichischen Life-Coach Markus Streins und sein Coaching-Angebot. Streins ist Teil unserer Doku Das Geschäft mit dem Coaching, die am 23.03. um 20.15 Uhr auf ProSieben erscheint. Wir thematisieren Anschuldigungen, die gegen den Coach unter anderem von einigen ehemaligen TeilnehmerInnen erhoben werden. Die in der Folge thematisierten Vorwürfe beruhen auf öffentlich zugänglichen Inhalten, dokumentierten O-Tönen sowie Aussagen von Betroffenen und Angehörigen, die wir journalistisch geprüft haben und über die auch schon die Nürnberger Nachrichten sowie mehrere österreichische Medien berichtet haben. Gleichzeitig machen wir deutlich, dass es im Gespräch auch um Vorwürfe geht, die bislang zu keiner Verurteilung geführt haben. Daher gilt ausdrücklich die Unschuldsvermutung.
Aber ich glaube schon, dass sich das auch diese klassischen Rollenbilder von ganz früher sich irgendwie nach einem Halt anfühlen für manche. Und wenn einem einer ganz genau sagt, das musst du tun, dann ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus, einer Sonderfolge vielleicht sogar. Ich spreche heute mit Nina Eichenmüller und Nina Kammleiter. Sie sind beide Journalistinnen für die Nürnberger Nachrichten und haben einen Podcast über einen Coach gemacht, über den wir auch einen Film gemacht haben, und zwar Markus Streins. Wir sprechen heute darüber, was es bedeutet, in die Fänge eines vermeintlichen Gurus zu kommen. Wir sprechen darüber, warum Coaches auch gefährlich sein können. Wir versuchen zu erörtern, warum Coachings gerade so gefragt sind und was das möglicherweise über unsere Gesellschaft und über den Kapitalismus aussagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und hoffe, ihr lernt etwas dazu, so wie ich es getan habe, über den Verlauf dieser Recherche und natürlich auch in diesem Gespräch. Den Film zu Markus Streins und seinen Coachings könnt ihr auf Joyn gucken.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 18. März 2026 um 14.30 Uhr.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir führen jetzt ein Gespräch, was wir gerade eben schon mal geführt haben und dabei festgestellt haben, dass der Ton nicht lief. Deswegen wundert euch nicht, wenn sich das mal an manchen Stellen so ein bisschen, habt ihr doch gerade erzählt, mäßiges mitschwingt, dann ist es nicht mit Absicht, sondern liegt einfach daran, weil wir es gerade schon mal erzählt haben.
Passiert den Besten.
Wir reden heute über Markus Streins. Wir reden heute darüber, was diese sektenartigen Strukturen in unserer Gesellschaft anrichten und warum das gefährlich ist und was mit uns das als Journalisten auch macht und warum es wichtig ist, dass wir darüber berichten. Und fangen wir an für den Kontext, für die Hörerinnen und Hörer. Wer ist Markus Streins?
Ja, also Markus Streins ist 38 Jahre alt und kommt aus Oberösterreich, aus der Nähe von Linz. Und er ist mittlerweile so eine Art Life-Coach oder Guru, kann man ihn auch bezeichnen. Und ja, er verkauft Coaching an Menschen, die irgendwie auf der Suche sind und verspricht ihnen, ins Bewusstsein zu finden, zu sich zu finden. Ja.
Und Erfolg auf jeglicher Ebene, was Beziehungen angeht, was Finanzen angeht, was das Privatleben angeht, Beruf. Er hat alles dabei.
Also es werden ja immer mehr Menschen Coaches. Das Business ist ein Wachstumsbusiness. Immer mehr Menschen möchten gerne Coachings in Anspruch nehmen. Was ist denn an Markus Streins Coaching falsch? Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal an der Stelle. Ich weiß es natürlich, aber ich will diese Frage trotzdem stellen. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier so ahnungslos diese Fragen stelle. Aber damit wir darüber reden, stelle ich die Frage. Also, was ist an seinen Coachings falsch, was an anderen Coachings möglicherweise nicht falsch wäre?
Also,
vermeintlich.
Ja, da fällt mir einiges ein. Aber also zum einen geht es natürlich darum, dass er erzählt, dass weibliche Energie irgendwie problematisch wäre. Also das ist so Teil seiner Lehre, dass man das Karma reinigen kann, indem man Frauen schlägt oder wirkt. Also das ist so ein Teil seiner Erzählung, die natürlich absolut nicht geht.
Ja,
die absolut nicht geht und die natürlich durch sein Coaching weiter verbreitet wird. Es gibt aber auch andere Aspekte, wie das Finanzielle, also dass einfach sehr, sehr viel Geld da fließt, auch von Menschen gezahlt wird, die vielleicht einfach gerade nicht viel haben, die irgendwie verzweifelt sind und die denen das als vermeintlich einzige Lösung verkauft wird und die da dann ihr ganzes Hab und Gut reinstecken, die ihr Erspartes reinstecken, die Kredite aufnehmen, Ratenzahlungen und sich da in Schulden stürzen, um jetzt nur mal zwei Aspekte zu nennen.
Ja, oder auch Familien, die zu Bruch gehen.
Genau, stimmt, ja.
Weil das halt so sektenartige Gruppierungen an sich haben, dass man dann abgekapselt wird von seinem früheren, bisherigen Leben und dann einfach der volle Fokus auf diesem Guru, Coach und dieser Gruppe liegt.
Habt ihr eine Erklärung dafür, warum das so gut verfängt? Also warum funktioniert das? Ich meine, wir sind ja eigentlich irgendwie Internet gebildet, wir wissen, dass es das gibt, aber trotzdem funktioniert das. Markus Streins hat, ich glaube, aktuell ein bisschen mehr als 12.000 Follower auf Instagram. Es steigt. Man hat das Gefühl, es kommen immer mehr Menschen in diese sektenartigen Strukturen zu ihm und wollen dieses Programm von ihm wahrnehmen. Also warum verfängt das?
Ich glaube, dass ein ganz großer Teil daran liegt, in was für Zeiten wir leben, wie schwer wir es haben, mit welchen Nachrichten wir tagtäglich konfrontiert sind, mit Krieg und Krisen auf der Welt. Die Leute sind auf der Suche nach Halt, sind verunsichert, wissen irgendwie nicht mehr, woran sie sich orientieren sollen. Und dann ist da halt jemand, der vermeintlich einfache Lösungen anbietet. Dann findet man schnell Zugang durch Social Media. Man kommt super schnell in den direkten Kontakt auch mit ihm und bekommt quasi die Chance, mit ihm zu arbeiten. Und ich glaube, dass das eine große Auswirkung hat.
Wie seid ihr auf ihn aufmerksam geworden? Also wie habt ihr als Journalistinnen entschieden, das ist ein Thema, das machen wir zum Thema. Wir machen sogar einen großen Podcast draus.
Es hat sich eine Person aus Nürnberg und der Region bei uns gemeldet, die eine Angehörige an diese Gruppe verloren hat. Und klar, jetzt im ersten Moment hört sich das vielleicht noch nicht so krass an, wenn jemand sagt, ja, eine Angehörige ist da in so eine Gruppe abgedriftet. Aber man hat diese krasse Sorge und Angst um diese Person aus dieser Mail rausgelesen. Und dann hat sie eben auch schon davon geschrieben, welche Vorwürfe da im Raum stehen. Also, dass da von finanzieller Abzocke die Rede ist, aber auch von Manipulation, von Gewalt, vor allem gegen Frauen. Teilweise auch von Vergewaltigung war die Rede. Und das alles so zusammengenommen in einem Feld, in dem Leuten ja eigentlich geholfen werden soll. Das war für uns so der Moment, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir uns genauer anschauen.
Wie seid ihr da vorgegangen? Also, was heißt genauer anschauen? Also, wie sah da eure Recherche am Anfang aus, so dass ihr dann auch entschieden habt, es ist wirklich wichtig?
Also am Anfang, es war gar nicht ein weiter Weg dahin zu sagen, okay, es ist wirklich ein großes Thema, weil diese Gruppe tatsächlich sich zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Mühe gegeben hat, das irgendwie zu verschleiern oder zu verstecken, dass da Gewalt stattfindet. Also wir haben natürlich deren Website angeschaut, da war jetzt nicht besonders viel zu finden. Aber wenn man dann auf Social Media die einzelnen Personen sich genauer angeschaut hat, dann ist man sehr schnell auf äußerst problematische Videos gestoßen. Unter anderem haben wir eine Sprachnachricht gefunden von einem Mitglied an Markus Streins, in der er sagt, ja, er hat jetzt gerade seine Freundin verprügelt und zwar so sehr, dass sie wusste, sie muss sich jetzt ergeben, sonst bringt er sie um. Und dann hat man halt die Antwort von Markus Streins gesehen, dass er das richtig gemacht hat, so ungefähr. Er hat ihn bestätigt in diesem Tun und hat es dann auch mit dessen Zustimmung öffentlich gemacht. Und solche Inhalte haben wir wirklich innerhalb kürzester Zeit gefunden, ohne tief zu graben und wussten dann, okay, wenn das schon an der Oberfläche zu sehen ist, dann ist da wahrscheinlich noch deutlich mehr dahinter und ab dem Zeitpunkt war uns klar, dass wir da dranbleiben.
Was konntet ihr im Rahmen der Recherche rauskriegen über das Leben von Markus Streins? Also wie wurde der zu dem, was er eigentlich heute ist?
Also er muss eine sehr schwere Kindheit gehabt haben. Er erzählt von traumatischen Erlebnissen, von einem gewalttätigen und alkoholabhängigen Vater. Und dass er wohl auch mit Frauen in seiner Vergangenheit viele Probleme und traumatische Erlebnisse gehabt haben soll. Er redet schlecht von seiner Großmutter und auch von seiner Mutter, obwohl dazu der mittlerweile irgendwie ein ganz gutes Verhältnis zu haben scheint. Genau, und er hat im Vertrieb mal gearbeitet und hat dann richtig Business gemacht, wie er immer erzählt, und richtig fett Kohle. Und das hat ihm dann aber irgendwann gereicht und er wollte seiner wahren Aufgabe nachgehen und den Menschen Heilung bringen.
Und den Menschen auch dabei helfen, auch so reich zu werden. Also das war schon auch immer so ein bisschen Teil der Erzählung dann.
Wissen wir eigentlich irgendwas? Und das ist jetzt eine echte Frage, da weiß ich wirklich nicht die Antwort. Wissen wir was über das Geld von Markus Streins? Also was der für Kohle hat, wie viel der verdient hat?
Also er redet da ja wirklich von Millionensummen, die er verdient haben soll. ich weiß es nicht, kenne seinen Kontostand nicht, aber von dem, wie viele Leute jetzt beim Coaching teilnehmen und was das so kostet, glaube ich jetzt nicht, dass er Millionär geworden ist mit dem, was er da tut. Das glaube ich nicht.
Also was wir vor Ort auch in Thailand sehen konnten, ist, es sind zwar schöne Villen auf Instagram, aber sie sind dann am Ende sehr bescheiden für thailändische bzw. für westliche Verhältnisse in Thailand. Das ist jetzt nicht die Monster-Luxus-Villa, sondern eher so eine günstigere Villa. Also das spricht eher gegen die Millionen, die er da verdient hat. Ja. Und ich frage mich dann auch immer, wenn er das jetzt hier hört, ob er dann in seiner Eitelkeit angefasst ist, weil er natürlich, weil das ist ihm ja wichtig. So reich sein und gehört werden. Und wenn man sagt, eigentlich wird er nicht gehört und eigentlich ist er auch nicht so reich, ob das dann vielleicht dazu führt, dass er uns dann doch dieses Interview gibt endlich. Also an dieser Stelle nochmal, lieber Herr Markus Streins, wir würden uns immer noch sehr freuen, wenn Sie mit uns reden würden.
Ja, definitiv. Ja. Wir sind bereit.
Aber was glaubt ihr, wofür macht er das?
Also ich glaube, dieses Gehörtwerden, was du gerade gesagt hast, ist ihm wichtiger als das Finanzielle. Da würde ich schon sagen, dass ihm da mehr daran gelegen ist, dass er einfach auf diesem Podest, auf dem er sich da vermeintlich befindet, auch bleibt. Ich glaube, dass ihm das am wichtigsten ist, dass Menschen einfach zu ihm aufschauen und dass Menschen das, was er sagt, nicht hinterfragen, sondern einfach so übernehmen. Und das ist ja tatsächlich auch das, was passiert. Also wenn er sagt, es ist gut in der Beziehung, wenn man die Frau wirkt und andere dann sagen, ja, ich habe das ausprobiert und ich mache das jetzt auch. Ich glaube, das ist genau das, was er möchte, dass er da als Vorbild gesehen wird.
Habt ihr eine Erklärung dafür gefunden, warum er das einfach weitermachen kann? Also warum noch nicht irgendwas dazu geführt hat, dass er aufgehalten wird und warum vor allen Dingen er das einfach öffentlich auch bekannt also geben kann, dass er sich dieses misogyne Verhalten, dass er sich dem so hingeben kann, dass es einfach so sein darf?
Ja. Wir haben da mit vielen Menschen drüber gesprochen, auch mit Beratungsstellen. Die in Österreich haben ja auch sogar eine Gefahrenwarnung oder eine Gefahreneinschätzung über ihn verfasst. Und ja, also es ist sehr schwer. Es haben auch Leute das zur Anzeige gebracht, was da passiert. Aber das ist in unserem Justizsystem scheinbar wirklich einfach schwer, da dagegen vorzugehen und wirklich belastbare Beweise zu haben. Weil die Grundlage für uns JournalistInnen darüber zu berichten und genügend Belege zu haben, ist eine andere, als vor Gericht Beweise vorzulegen, die das wirklich so beweisen, dass man jemanden verurteilen kann. Und eine Person aus den Justizkreisen hat mir gesagt, das ist wirklich unterste Schublade, aber das passiert halt alles mit Zustimmung und unter Freiwilligkeit. Die Leute sind alle volljährig. Es ist ja das Perfide, dass die Menschen ja da zustimmen. Also auch dieses Pärchen, von dem Nina gerade gesprochen hat, die das angewendet haben, seine Methode, wo er erzählt, dass er einfach mal auf sie losgegangen ist und sie gewürgt hat. Da sitzt die Frau daneben und lacht darüber und sagt, dass das Schönste für sie danach war, von ihm gehalten zu werden, dass sie das alles loslassen konnte und ihre Trauer loslassen konnte und er danach da war und sie gehalten hat. Also ich finde das wirklich auch schlimm zu sehen, was den Frauen da eingepflanzt wird im Kopf, dass das zu ihrem Besten ist und dass ihnen das gut tut und dass sie dann nicht verstehen können, dass sie vielleicht deswegen das gerade toll finden, gehalten zu werden, weil eigentlich ihnen gerade was Schlimmes angetan wurde. Sondern, also das ist so alles so absurd, was jetzt da vorgeht.
Wenn man solche Coaching-Angebote wie zum Beispiel das von Markus Strand sieht, gibt es so Red Flags, wo ihr sagen würdet, so, ey, wenn ihr das seht, dann nehmt euch in Acht. Das ist gefährlich. Da verbirgt sich eher Betrug und sogar eine gefährliche Dynamik für Menschen.
Also an sich grundsätzlich die Inhalte von dem Coaching muss natürlich jeder erstmal selber schauen, was einem da gut tut. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, dass jetzt nicht jedes Coaching verurteilt werden muss. Also es gibt durchaus auch seriöse Angebote. Aber was natürlich ein großer Faktor ist und was eben auch ein großes Anzeichen dafür ist, dass es sich um eine Sekte oder eine sektenartige Gruppierung handelt, wenn dieses Abkapseln stattfindet von den bisherigen Beziehungen, aus dem bisherigen Leben. Also wenn die Gruppe sehr viel daran setzt, dass du dich mit deiner eigenen Familie nicht mehr verstehst, dass du nicht mehr zurück kannst und dass du quasi alle Brücken zu deinem alten Leben abbrichst, um in diese Gruppe zu gehen, wenn das die Hürde ist, dann ist es schon eher so ein Warnsignal, weil du natürlich dann auch von dieser Gruppe abhängiger bist und nicht mehr so einfach zurück kannst, weil du halt alles hinter dir gelassen hast.
Das macht ja Markus Streins. Er macht ja ganz gezielt dieses, deine Eltern sind Mist, hasse deine Eltern, dein Freundeskreis kannst du eigentlich dir auch kneifen. Also vor allen Dingen geht er immer auf die Eltern. Das ist das, was er macht.
Ja.
Ich meine, was man da schon sagen muss, natürlich ganz viele Menschen sind traumatisiert aus ihrer Kindheit. Ganz viele Menschen haben auch schlimme Sachen mit ihren Eltern erlebt. Ich würde niemals sagen, Eltern machen nichts falsch und mit denen sollte man auch niemals brechen oder sowas. Also bin ich auch keine Verfechterin zu sagen, das steht über allem. Wenn die Menschen dir nicht gut tun, dann finde ich, sollte man sich davon auch abwenden dürfen. Das Problem bei Markus Streins ist aber, dass er die Menschen überhaupt noch gar nicht kennt und denen schon sagt, das ist nichts, aus der Familie kommt alles Unheil, das ist nur böse und das will euch nur in diesem System festhalten, aber ihr könnt nicht frei leben. Und eine Red Flag, wie ich auch finde, die absolut da ist, wenn du in einen Call gehst von einem Coach, also so einen Videocall, und der beschimpft Menschen und das ist menschenverachtend einfach von Sekunde eins, also bitte, dann ist das definitiv ein Moment, wo man sagen sollte, nee, das ist nichts mehr Seriöses, wenn Menschen beleidigt werden, obwohl sie Geld bezahlen, um gecoacht zu werden.
Wofür steht das eigentlich, dass wir in einer Zeit angekommen sind, dass wir Geld dafür bezahlen, um beleidigt zu werden? Am Ende geht es uns auch schlechter. Eigentlich soll es dir ja besser gehen. Also ist das so ein zeigt das eigentlich, wo der Kapitalismus angelangt ist?
Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben da auch mit einer ehemaligen Mitarbeiterin gesprochen, die auch davon erzählt hat, da waren Menschen, die auf Arbeitssuche waren oder arbeitslos, Eltern, Studis, Azubis, die dann auch auf Raten und sich verschuldet haben, weil sie einfach geglaubt haben, ich leg da jetzt ein bisschen Geld hin und dann kann ich ein paar Stufen überspringen. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen für uns, ein Zeichen des Kapitalismus, dass man glaubt, man kann sich alles kaufen, dass man nicht den Weg selber irgendwie gehen muss, um irgendwo hinzukommen, wo man hinkommen will, sondern man zahlt Geld dafür, dass man dann erfolgreich in der Beziehung wird, erfolgreich im Job, erfolgreich in allen Lebenslagen.
Und dann winkt ja auch nochmal Geld. Also das ist ja das, er verspricht ja dann gleichzeitig auch noch, wenn man dann bei ihm mitarbeitet und da wirklich weiter aufsteigt, dass man dann auch einfach reich wird und dass man da auch finanziell dann den Erfolg hat. Das heißt, es ist, man zahlt Geld, aber man denkt, man bekommt dafür auch wieder ganz viel Geld zurück.
Das wird, glaube ich, auch so vermarktet. Das ist ja so ein Invest. Alles, was du hier bezahlst, ist ja ein Invest in dich selbst und deine Persönlichkeit und das wird sich absolut für dich auszahlen.
Ja.
Wart ihr eigentlich die ganze Zeit immun dagegen, wenn man da so intensiv mit diesen Coaches sich auseinandersetzt? Gab es auch einen Moment, wo ihr gesagt habt, so, naja, für manche scheint es ja zu funktionieren?
Also ich würde sagen, Nina war immun dagegen und hat mich auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Weil wenn man sich diese ganzen Videos anschaut, auch wenn die so in Thailand unterwegs sind, auf ihren Rollern am Strand und irgendwie ihr bestes Leben in der Sonne leben, ich habe mir schon gedacht, so mache ich eigentlich vielleicht was falsch. Und es ist ja auch grundsätzlich so, nicht jeder muss ja in diesem System leben, in dem wir es tun, also mit Vollzeit arbeiten und irgendwie. Also es gibt ja natürlich Menschen, die sich für den alternativen Lebensweg entscheiden und das auch gerechtfertigt ist. Und das verstehe ich auch, dass das dann irgendwie attraktiv wirkt, wenn man eben nicht Fulltime-Job und keine Ahnung, Müll rausbringen und sonst was, sondern irgendwie so sein bestes Leben lebt. Also ich musste da tatsächlich auch von meinem Umfeld immer wieder gesagt bekommen, ey, aber Nina, du weißt, was da im Hintergrund noch abgeht. Das
aber
sieht
krass,
man halt.
Ich meine, das zeigt ja auch, wie manipulativ dieser Content ist, wenn eine Journalistin, die da recherchiert, überlegt, ach naja, vielleicht kaufe ich doch mal das Liberator-Paket für 3.000.
Ich glaube, so weit wäre es nicht gekommen tatsächlich, aber es ist, also wir haben uns auch einmal gefragt, je nachdem, was unsere Recherche bewirkt, was macht es auch mit den Menschen, sollte es dieses Programm irgendwann nicht mehr geben? Tun wir denen vielleicht auch was Schlechtes, wenn wir ihnen diesen Halt quasi entziehen, den sie vermeintlich damit haben?
Ja,
also das sind alles so Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben.
Also es gab also eure Recherche, eure Großrecherche, dann hat der ORF mit einem Journalisten, habt ihr im Austausch euch befunden, der hat dann eine Recherche basiert auf euren Recherchen auch rausgebracht.
Genau, Datum Magazin war das aus Österreich,
Und aber es hat ja nichts verändert.
Ja, naja, also man merkt schon, dass die Gruppe vorsichtiger ist damit, was sie in die Öffentlichkeit trägt. Die haben auch nachträglich ordentlich aussortiert bei sich, was Videos mit Schlägen und Würgen und so weiter angeht. Also da ist in dem Sinne schon was passiert, aber natürlich merken wir, dass die Gruppe auch weiterhin Zulauf hat. Also man sieht auch immer wieder, dass da neue Mitglieder mit einsteigen. Ich glaube aber, dass schon einige auch davon abgehalten wurden, in diese Gruppe einzutreten. Also das ist vielleicht die Gruppe an Menschen, die wir nicht unbedingt mitbekommen, aber ich glaube schon, dass Menschen sich teilweise vorab informieren, bevor sie so eine Summe investieren. Also gerade bei diesen Coachings spricht man ja von mehreren tausend Euro. Ich denke, dass da schon der ein oder andere auch auf die Berichterstattung gestoßen ist und dann gesagt hat, okay, ich lasse da dann doch lieber die Finger davon.
Ja, hatten wir auch so einen Fall. Also da hat uns auch jemand geschrieben und gesagt, ey, ich war da jetzt, hab da angefangen damit und hatte aber irgendwie, war ich noch ein bisschen unsicher und wollte mich noch mal mehr informieren. Bin dann auf euren Podcast gestoßen und eure Recherche und habe dann gemerkt, okay, mein Bauchgefühl hat mich nicht getäuscht, das ist nichts Gutes, da lasse ich die Finger davon und war richtig dankbar, diese Aufklärung bekommen zu haben. Also ein bisschen was hat es schon gebracht.
Ich finde interessant, dass der auch kein Unbekannter ist. Also dass in dieser Coaching-Szene, wenn man diesen Namen sagt, unter diesen Menschen, die Coachings in Anspruch nehmen, man hat Markus Streins schon mal gehört, man kennt den irgendwie. Also der ist jetzt auch nicht so eine kleine Nummer, sondern der ist jemand, der für so eine Art, ja wofür eigentlich, also der für so ein, also ich glaube für so ein Erfolgsmodell das in negativster Weise stehen kann.
Also für Provokation halt auch. Ja. Also ich glaube, dass das sein Hauptmerkmal ist, durch das er auffällt. Weil ich glaube nicht, dass die Gruppe um ihn jetzt wahnsinnig viel größer ist als bei anderen Coaches, sondern dass er einfach provokanter ist und natürlich in vielen Teilen auch problematischer.
Versteht ihr eigentlich diese Sprache, die er spricht?
Nein.
Das ist auch so ein Punkt, warum ich da niemals hätte reinrutschen können, weil ich konnte da nicht zuhören. Da kam nichts rüber.
Ja,
bei
das
mir.
Sind so richtige, also so leere Sätze.
Ja.
Ja, als würde er ein Wort ans andere rein, aber die Wörter haben gar keinen Zusammenhang. Und das Verrückte, finde ich, ist schon auch, dass die Mitglieder selber auch zugeben, sie verstehen ihn nicht.
Ja.
Also habe ich heute auch
aber
wieder.
Aber das machen mehrere Coaches. Ja. Das muss Teil dieses, man wird Coach sein, dieser Art des Sprechens, die schwer zu verstehen ist. Agon Bekirovski macht das auch, ein Schüler von ihm, den wir auch begleitet haben für unseren Film. Aber auch ganz große Coaches, die dann so irgendwie die Lanxess-Arena voll machen, reden so ein ganz komisches, also ich nenne es jetzt einfach mal Kauderwelsch.
Aber das hat auch so zwei Hintergründe. Die einen sagen, es soll quasi was Meditatives haben, dass du wie in so eine Trance verfällst.
Hat es,
stimmt. Und ExpertInnen sagen aber auch, damit soll schon auch in gewisser Weise vermittelt werden, du kannst mir nicht folgen, du bist dümmer. Ich bin schlauer und kann das sagen und verstehen und weil du es nicht verstehst, bist du automatisch unter mir. Und allein damit wird quasi schon dieses Gefälle aufgemacht zwischen Mitglied und Guru quasi und er ist so auf ein Podest gehoben. Also es hat schon auch, es verfolgt schon auch diesen Zweck, diese Sprache.
Habt ihr rauskriegen können, von wem er das gelernt hat?
Also er sagt ja selber, dass er sich sehr viel auch an Sadhguru orientiert.
Der ja auch umstritten ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Einer der bekanntesten Coaches/Gurus der Welt.
Ja, der krasseste Guru in dieser Sphäre.
Ja, also ich glaube mehrere Millionen Instagram-Follower irgendwie. Ja. Aber auch da, wenn man da mal auf die Wikipedia-Seite guckt, wild auf jeden Fall, was da schon alles passiert ist in dem Umfeld von diesem Mann.
Ja, aber da sagen auch manche, die sich nochmal intensiver mit Sadhguru auseinandergesetzt haben und auch schon irgendwie direkt bei ihm vor Ort waren, dass das, was Markus Streins irgendwie von ihm adaptiert hat, überhaupt nicht wirklich das ist, was Sadhguru lehrt. Also, dass er glaubt, sich da irgendwas abzuschauen und das irgendwie weiter zu verbreiten, aber eigentlich selber gar nicht verstanden hat, was der lehrt. Also, ich weiß nicht, woher sich das zieht. Also, so wie man, wenn man ihm glaubt, dann kommt es ja alles ganz natürlich zu ihm.
Ja. Ist es eigentlich diese Coachings, also jede Generation hat ja so ein bisschen dieses, jede junge hat so dieses Gefahrengebiet, wo man so reinschlittern kann. Mhm. In meiner Generation hatte ich das Gefühl, war es Satanismus, dass so die große Gefahr. Mhm. Und jetzt in dieser Generation ist es offensichtlich diese Coachings, die Menschen und junge Menschen verführen. Glaubt ihr, das ist so eine gesellschaftliche Gefahr für eine Generation oder ist das eine Übertreibung, wenn man das so formuliert?
Mhm. Ich glaube, es ist halt dieses Selbstoptimieren, was irgendwie immer mehr zum Thema wird. Also
es ist also wirklich echt anstrengend.
Ja, voll. Aber es ist, glaube ich, einfach was viele Menschen umtreibt, eben auch durch Social Media, durch dieses dauerhafte Vergleichen, dadurch, dass du siehst, wie andere ihr Leben leben. gibt es, glaube ich, einfach ganz viele Menschen, deren oberstes Ziel ist es, ich möchte so sein wie XY oder ich möchte mich selbst perfektionieren. Und genau da setzen diese Coaches halt an und sagen, wenn du mir das Geld gibst, dann mache ich dich zu dem perfekten Menschen, der du gerne sein möchtest. Und da sind die Leute dann wirklich bereit, einfach ganz viel Geld zu geben.
Konntet ihr erkennen, ob das ein Generationsding ist oder findet man das so in jeder Altersgruppe? Sind das so?
Also was jetzt schon auffällig war, die ihm so ganz nah sind, die waren schon zwischen 20 und 30, würden wir sagen. Also definitiv die jüngere Zielgruppe. Aber an diesen Calls, die regelmäßig stattfinden, da sind eigentlich alle Altersgruppen vertreten. Ich finde aber auch ehrlicherweise, umso älter die Menschen in den Calls werden, umso mehr hat man den Eindruck von dem, was sie erzählen, dass sie wirklich einsam sind und wenig Umfeld haben.
Wir haben in unserem Film auch Beispiele, wo das sehr deutlich wird, dass da irgendwie was anderes die Menschen antreibt, ja, als die echte Hilfe. Also was ja auch ein Hilfebesuch ist, was man da sieht.
Ja, klar.
Oder gesundheitliche Probleme, hatte ich auch den Eindruck, dass da ältere Menschen teilweise eher wegen gesundheitlicher Probleme sind, die Markus Streins vermeintlich ja auch irgendwie durch seine digitale Präsenz, wie auch immer, auflösen möchte. Also, dass die eher sowas suchen und jetzt nicht den finanziellen Erfolg oder die bessere Beziehung oder ähnliches.
Glaubt ihr, dass das Geschäftsmodell am Ende einfach Verzweiflung ist? Dass Markus Streins perfektioniert hat, zu erkennen, wann ein Mensch verzweifelt ist?
Ich glaube ja. Ich glaube, Verzweiflung ist ein riesiger Antrieb dahinter. Ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher, ob Markus Streins, vielleicht sehe ich da auch noch zu viel Gutes in ihm, dass ich irgendwie nicht glaube, dass er zu 100% einfach nur was verkaufen will und Geld machen will. Ich glaube irgendwie nicht, dass er das so lang so durchziehen kann, wenn er das alles nur spielen würde, um damit Geld zu verdienen. Ich glaube schon, dass er selber davon einfach überzeugt ist, was er da redet und was er glaubt.
Glaubt ihr, dass hinter ihm Leute sind, die ihn nutzen, um Kohle abzuziehen?
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv, dass immer nur Markus Streins im Vordergrund steht, weil da wohl auch welche im Hintergrund sind, die da vielleicht mehr die Fäden ziehen und dieses ganze Vertriebssystem noch mehr kontrollieren und mehr gucken, dass es auch nochmal vorangeht und noch größer wird.
Wie habt ihr das wahrgenommen bei den Opfern, bei Angehörigen, aber auch bei den Behörden, dass sie eigentlich nichts machen können? Also wie reagieren denn dann Menschen, beziehungsweise zum Teil Menschen, die in diesen Behörden arbeiten, die sagen, ja, wir können nichts machen? Also wie habt ihr die wahrgenommen?
Also die eine, mit der ich gesprochen habe, die meinte schon, das ist unterste Schublade und sie verurteilt es auch aufs Schärfste. Aber vor allem auch auf so einer moralischen Ebene. Mhm. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob das nicht auch ein bisschen drauf ankommt, an welche Staatsanwaltschaft man gerät, an welche JuristInnen, die dann da sitzen. Ich meine, es ist auch kein Geheimnis, dass sich die Fälle stapeln bei denen und einfach zu wenig Ressourcen da sind, um alles angehen zu können. Und ja, ich glaube, da fällt sowas dann einfach hinten runter und denkt, da bräuchte es schon jemanden in der Staatsanwaltschaft, der oder die ultra ambitioniert dem nachgeht. Weil ich glaube, wenn man es wollen würde, das hat ja auch euer Film oder das Gespräch mit dem einen Juristen gezeigt, dann könnte man da schon was machen. Aber es ist halt aufwendig und den Aufwand muss man halt erstmal betreiben.
Glaubst du, dass den Opfern damit auch Gerechtigkeit widerfahren würde? Oder ist es, also welchen Eindruck haben die Opfer auf euch gemacht?
Ja, zum Teil sind die resigniert eigentlich, weil sie wissen, ja, es haben schon andere ihn angezeigt und das bringt ja eh nichts. Und dadurch versuchen sie es erst gar nicht mehr. Und das sollte natürlich nicht der Ansatz sein, weil je mehr Leute sich melden, desto mehr kommt da ja auch Druck dahinter. Und desto wahrscheinlicher ist es, dass es früher oder später dann doch mal zu einer Verurteilung kommt. Und wenn jetzt die Leute von vornherein sagen, na ja, es bringt ja nichts, ihn anzuzeigen, das haben ja schon drei andere versucht und das hat nicht geklappt, dann wird es natürlich auch irgendwann so, dass er sich gewissermaßen unangreifbar fühlen kann, weil keiner mehr was dagegen unternimmt. Andererseits muss man auch sehen, dass die Opfer dann natürlich nochmal einiges auf sich nehmen würden, wenn das Ganze verfolgt werden soll. Sie müssen das Ganze dann nochmal zur Aussage bringen, sie müssen da nochmal die Kraft aufwenden, das alles nochmal zu durchleben, was sie eigentlich gerade verarbeiten wollen. Oft ist es ja auch schon einige Zeit dann her und sie müssen einfach quasi nochmal alte Wunden aufreißen und das fällt vielen natürlich schwer und da habe ich auch Verständnis für jeden, der sagt, ich kann mir das nicht nochmal antun.
Ja. Ich glaube aber auch, dass es was bringen würde, weil Markus Streins argumentiert ja auch so, wenn das falsch wäre, was er tut, dann hätte das Leben ihn schon längst gebremst. Und er sagt ja auch so, zeig mich doch an, es passiert eh nichts. Und wenn das tatsächlich mal passieren würde und er wirklich Konsequenzen spüren würde, dann würde diese Argumentation ja zumindest schon mal wegfallen. Ich denke, dann würde er sich eine andere überlegen, aber zumindest diese Grundlage würde dann ihm mal verloren gehen.
Könnte das auch so eine Art Dominoeffekt sein, dass wenn Markus Streins Konsequenzen befürchten muss, dass andere auch mit Konsequenzen zu rechnen haben und sich diese Art des Coachings einfach von selbst erledigt dadurch, dass man gar nicht mehr das Risiko eingeht?
Ich glaube, dass diese Szene da so, ja, schon eher individuell unterwegs ist und ich glaube, dass man da tatsächlich jeden Einzelnen anschauen müsste. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man durch ein, gut, natürlich gibt es immer wieder wegweisende Urteile und es gibt auch immer wieder Urteile, auf die sich dann gestützt wird für andere Prozesse. Also es wäre natürlich ein wichtiger Schritt und ein gutes Zeichen, aber ich glaube, dass man trotzdem dann den Einzelfall natürlich anschauen müsste. Und dass man jetzt nicht sagen kann, so ein Coaching wie Markus Streins das macht, gibt es 1:1 noch 5-mal und die würden dann auch irgendwie dicht machen.
Ich glaube aber für seine SchülerInnen oder AnhängerInnen würde es schon was bewirken, weil die ja wirklich einfach das umsetzen, was er sagt. Und wenn die davon erzählen, merkt man ja auch, dass sie selber sich schon denken so, vielleicht kommt jetzt die Polizei, weil ich meine Freundin gewürgt habe und die wollte das nicht.
Das ist eigentlich total verrückt.
Ja,
ist in einer Welt, in der also so, aber ich meine, wen wundert es, wenn man mit Präsidenten wie Donald Trump, um es jetzt mal richtig, richtig groß zu ziehen, dass solche Männer Weltpolitik machen, die ja genau so einen Frauenhass verkörpern. Wenn wir die Epstein-Files sehen, in dem dieser Frauenhass auch so gelebt wird, dann ist eigentlich Markus Streins am Ende so, fügt sich eigentlich ein in ein Weltbild, was gerade scheinbar sehr.
Ja, genau, das ist halt jetzt gerade irgendwie rutscht das alles wieder in eine Richtung. Das sieht man ja auch mit dieser ganzen Tradwife-Bewegung, die man bei TikTok und so weiter verfolgen kann. Ich weiß auch nicht, warum das konkret so ist, aber ich glaube schon, dass sich das, auch diese klassischen Rollenbilder von ganz früher, sich irgendwie nach einem Halt anfühlen für manche. Und wenn einem einer ganz genau sagt, das musst du tun, dann nutzt man das.
Also geht es eigentlich gar nicht um Markus Streins, sondern es geht um der ist ein Gesellschaftsphänomen, der zeigt, hier läuft gerade gesellschaftlich irgendwas in die falsche Richtung.
Also würde ich auf jeden Fall sagen, vor allem mit dem Hintergrund, dass er das alles so offen gezeigt hat und sich da gar keine Gedanken, also ich weiß nicht, welche Gedanken er sich gemacht hat, aber offenbar keine großen Sorgen vor Konsequenzen hatte und sich sicher damit gefühlt hat, das auch öffentlich zu machen. Also sämtliche Beleidigungen, Bedrohungen, Morddrohungen, sexualisierte Gewalt in verbaler Form auch. Also der hat ja alles da bedient in Nachrichten und Posts und sich dabei sicher gefühlt. Also ich denke, das ist schon, und ihm ist ja auch nichts passiert bis zu dem Zeitpunkt. Deswegen in gewisser Weise, finde ich, sagt das schon was aus über unsere Gesellschaft.
Und was auch was aussagt, finde ich, dass bei ihm halt auch viele Frauen dabei sind. Also diese Gruppe, die ist ja nicht zu 90% männlich oder so, sondern das sind ja wirklich, ich würde schätzen, 50-50 Frauen und Männer. Und das unterscheidet ihn auch nochmal von diesen Männlichkeitscoaches, die irgendwie Männer zu männlicheren Männern machen wollen, wie auch immer.
Genau, das sind ja keine Incels oder irgendwas.
Genau, das unterscheidet ihn halt auch von dem Andrew Tate zum Beispiel, dass er halt Frauen, dass er es schafft, die Frauen so zu beeinflussen, dass sie sagen, ja, dass ich jetzt gewürgt werde bis zur Bewusstlosigkeit, das ist richtig für mich. Mhm. Und das finde ich so, das macht es irgendwie nochmal beängstigender, dass er das hinbekommt.
Ja, und er betreibt halt auch klassische Täter-Opfer-Umkehr. Also er sagt ja auch, du bist ja schuld daran, dass ich das jetzt machen muss. Wärst du in deinem Bewusstsein, müsste ich das ja gar nicht tun. Also so argumentiert
wärst
er.
Wärst du in deinem Bewusstsein, ist auch so ein, was heißt das eigentlich am Ende? Ist es jetzt so, also versteht ihr euch als Journalisten und Journalistinnen auch, dass ihr sagt, wir müssen das aufzeigen, damit dieser Mann zu Fall kommt? Also ist euch das wichtig in eurer Arbeit?
Nee, also so definiere ich meinen Beruf nicht und ich glaube Nina auch nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, jemanden das Handwerk zu legen. Unsere Aufgabe ist es aufzuklären, die Fakten auf den Tisch zu legen, das einzuordnen, warum das problematisch ist, warum sich das auch abhebt von seriösem Coaching, auf was man achten sollte, wie man sich davor schützen kann. Und ja, einfach aufzuklären und eine breite Masse irgendwie zu erreichen und zu zeigen, hey, sowas passiert in unserer Gesellschaft und das ist nicht in Ordnung. Und das sollte man aufpassen, dass man da nicht reingerät. Aber ihn zu Fall bringen oder sowas war nie unser Antrieb.
Gibt es da irgendein Werkzeug, irgendeine Möglichkeit zu sagen, Coachings sind regulierbar? Coachings sind so gestaltbar, dass sie im Menschen nicht schaden? Weil dieser Ruf von Coachings ist einfach schlecht. Also man kann sagen, immer wenn wir irgendwo hinkamen mit unserer, ich weiß nicht, wie es bei euch war, immer wenn wir irgendwie mit Coaches und so gesprochen haben, auch war immer so die Angst, wir berichten schlecht über die, weil der Ruf ja auch so schlecht ist. Also glaubt ihr, dass Menschen wie Markus Streins einfach die ganze Sache so sehr in Verruf gebracht haben, dass es irreversibel ist, dass es nicht mehr zu reparieren ist, dieser Ruf der Coachings?
Ich glaube, so kaputt ist der teilweise gar nicht. Also natürlich in einer gewissen Bubble schon. Und wenn man da als Journalistin hinkommt, dann denken die natürlich, man berichtet negativ. Aber man sieht ja auch, wie viel Zulauf diese ganzen Gruppen bekommen. Also ich glaube jetzt grundsätzlich, dass Coaching eher immer noch weiter wächst, als dass Leute sagen, boah, nee, das ist irgendwie alles unseriös, ich lasse die Finger davon. Aber also ich würde schon sagen, dass das schwierig ist, das Ganze wieder einzufangen, weil es eben keine Ausbildung oder kein Studium oder keine geschützte Berufsbezeichnung dafür gibt. Und es dadurch natürlich auch schwierig ist, das Ganze zu regulieren, zumal es ja auch einfach total individuell ist, was einem Menschen gut tut und wie ein Mensch vielleicht irgendwie gecoacht werden kann oder will.
Ich finde es interessant, weil diese Branche sich einfach so selbst beschädigt die ganze Zeit. Also ja. Ich habe auch ein Interview geführt mit dem Greater Chef. Und Aaron Bekirovsky ist auf einem seiner Events aufgetreten, auf so einer kleinen Bühne. Und der sagte dann im Interview auch so, ja, der war auf irgendeiner kleinen Bühne, aber es spielt ja keine Rolle. Er hat sozusagen stattgefunden in deinem Kosmos und damit gibst du dem Ganzen ja so eine Art, so ein Siegel. Er ist hier neben riesigen Coaches, auch dieser unbekannte Coach, aber trotzdem mit seinen Inhalten jetzt nicht der freundlichste Coach. Und diese Selbstbeschädigung ist sowieso das, was ich am faszinierendsten finde, dass sie auch gar kein Interesse haben, sich zu kontrollieren, in dem, mit wem sie zusammenarbeiten, was sie sagen, wie sie was erzählen. Also man könnte einfach sagen, Grundvoraussetzung ist zum Beispiel ein Studium in den Sozialwissenschaften. Du musst irgendwas Sozialwissenschaftliches studiert haben oder Psychologie studiert, damit du das überhaupt machen kannst. Also so.
Aber sonst nennen sie sich halt einfach anders. Also selbst wenn er jetzt den Begriff Coach nicht verwenden darf, stimmt. Dann nennt er sich halt, also Markus Streins nennt sich ja auch Trainer für innere Ingenieurskunst.
Auf seiner Website. Lebenslehrer. Ich wollte gerade sowas Quatsch sagen, aber also, ja natürlich, du kannst dich ja irgendwie nennen, wie du willst.
Du hast da ja unbegrenzte Möglichkeiten in dem, wie du dich nennst und dann findest du halt eine andere Nische. Also ich glaube grundsätzlich das Modell zu verbieten, dass du Menschen irgendwelche Inhalte näher bringst und die dadurch transformieren oder weiterbringen oder wie auch immer willst, das kannst du ja gar nicht einschränken.
Bleibt ihr weiter dran an dem Fall oder ist es für euch so abgehakt?
Also langsam reicht es mir auch ein bisschen mit diesen ganzen Videos. Ich glaube, das wird uns wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht komplett loslassen und wir werden immer wieder auch gucken, was auf den Social-Media-Kanälen los ist und was die treiben und ob es vielleicht auch doch mal irgendwelche noch Ermittlungen oder Konsequenzen gibt. Aber jetzt was Größeres planen wir aktuell nicht mehr dazu.
Ist euch aufgefallen, dass vielleicht andere Coaches jetzt schon nachwachsen, die nächste Generation schon kommt? Also weil ich meine, wie alt ist Markus?
38,
also ist jetzt schon eher mittelalt als Coach, würde ich sagen. Ja.
Also man sieht schon, dass auch viele aus der Gruppe, auch die ausgestiegen sind, selber als Coaches arbeiten. Halt, die haben dann sich eine spezielle Nische gesucht und verkörpern jetzt nicht das Gleiche wie Markus Streins. Aber also deswegen, ich glaube, es gibt schon immer wieder die nachrutschen und das quasi weiter bedienen. Ja, das auf jeden Fall.
Ich finde es so krass, dass man überlegt, dass einfach auch schon Generationen vor uns sich mit irgendwelchen Coaches beschäftigt haben und vor denen schon irgendwelche, also ja, es wiederholt das sich einfach alles immer.
Ja.
Es hört einfach nicht auf. So, nee. Ist gut, dass man sich nicht deprimieren lässt als Journalist.
Ja, das machen wir gar nicht so leicht.
Ja. Glaubt ihr, dass Menschen, die aus solchen Coachings, aus solchen sektenähnlichen Strukturen aussteigen, dass die eigentlich genauso eine staatliche Unterstützung benötigen wie Rechtsextreme oder Islamisten, dass man denen wirklich die Hand reichen muss, weil so einfach kommt man da ja nicht raus?
Also, auf jeden Fall.
Definitiv. Das haben wir vor allem auch in Gesprächen gemerkt, als wir mit Menschen gesprochen haben, die echt auch schon teilweise eine längere Zeit raus waren. Und wir trotzdem noch gemerkt haben, wie diese Gedanken bei ihnen festsitzen, was ihnen da eingepflanzt wurde. Also die jetzt auch noch glauben, wenn ihnen was Negatives passiert, dann könnte das sein, weil Markus Streins sie mal verflucht hat oder ihnen was eben Schlechtes wünscht. Die sind da immer noch drin und viele sind auch traumatisiert, die Gewalt erlebt haben. Und das begleitet die auch noch eine lange Zeit. Und das braucht seine Zeit, bis die da Stück für Stück sich wirklich wieder freimachen können davon. Also das ist ja wirklich wie wenn du halt Gehirn gewaschen bist und das einfach Stück für Stück wieder zurückgewinnen musst. Ich finde, die brauchen definitiv Unterstützung, ob das im Sinne von Therapie ist oder Beratungsangebote, was es ja auch gibt. Es gibt ja auch Beratungsstellen für Sektenfragen zum Beispiel. Ich glaube, da arbeiten ja zum Beispiel auch PsychologInnen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall immer eine gute Anlaufstelle, um sich da einfach mal einen ersten Tipp oder Hilfe zu holen. Und das wäre sehr wichtig, finde ich.
Und auch, um nicht in das nächste Thema zu rutschen, weil wir eben auch gemerkt haben, dass viele, die ausgestiegen sind, zwar bei Markus Streins raus sind, aber dafür bei einem anderen Coach eingestiegen sind. Also das gibt es auch immer wieder, dass sich diese Grundidee, ein Coach kann mir irgendwie helfen und wenn ich Geld bezahle, dann wird das besser, dass die dann trotzdem nicht verschwindet. Dass man nur denkt, okay, vielleicht ist Markus Streins nicht der Richtige. Aber wenn ich jetzt meine 5.000 Euro im Monat woanders investiere, vielleicht ist es dann doch noch der richtige Weg. Und um dem Ganzen vorzubeugen, wäre es eben auch gut, wenn es viele Beratungsangebote gäbe, auf die Menschen dann zurückgreifen können, um das Ganze nicht durch den nächsten Coach irgendwie einfach nur zu ersetzen.
Das ist mir auch während der Recherche bewusst geworden, dass es gibt einfach keine Abkürzung. So dieses, das, was fast alle Coaches versprechen dir immer eine Abkürzung, was ihr vorhin gesagt habt, zu einer Lösung. Also sei es irgendwie Einsamkeit, Liebe, Geld. Es ist immer so eine, ich verkaufe dir eine Abkürzung und das gibt's einfach nicht.
Nee.
Also so.
Man muss den Weg selber gehen.
Ja. Nervt. Ja. Aber es ist irgendwie auch, glaube ich, vielleicht abschließend auch eine ganz gute Regel, um zu erkennen, was irgendwie sinnvoll ist im Rahmen dieses Coachings, wenn dir jemand eine Abkürzung verspricht.
Ja, und andere haben auch kein Geheimrezept dafür, wie das Leben perfekt läuft.
Also. So, ich glaube, Coaches sollen orientieren und dir bei der Orientierung helfen, aber sie sollen nicht dafür sorgen, dass du 5 Schritte auf der Leiter überspringst.
Ja, und dich eigentlich in die Selbstständigkeit eher führen. Das war auch noch so ein Punkt, so ein Warnsignal quasi. Wenn der Coach dich eher von sich abhängig machen will, dann ist es genau das Gegenteil von der Aufgabe, die ein Coach eigentlich hat, nämlich, dass du selbstbestimmt leben kannst und einfach für dich selber deine Sachen umsetzt.
Das fand ich im Übrigen bei Tony Robbins in Köln auch total krass, dass, also der bekannteste Coach der Welt ist das, glaube ich, so irgendwie neben Sadhguru ist das so der wirklich den meisten Schotter auch damit verdient. Dieses dieses Religiöse fand ich total irre, dass man da wirklich das Gefühl hat, wenn man bei so einem Event ist, du bist bei einem Gottesdienst eigentlich. Mhm. Also das hat überhaupt nichts mehr mit dem, wie ich zum Beispiel Therapie, als jemand, der in die Therapie geht, damit zu tun, dieses so, du musst an dir arbeiten. Mhm. Du musst sozusagen, das sind Hilfsmittel, um dass du mit diesen Sorgen in deinem Leben zurechtkommst. Genau, ja. Da ist einfach sozusagen, sei frei. Und dann wird ganz laut geschrien und geweint. Und ich dachte so, Leute, also so einfach ist es doch auch nicht. Aber diese Gänsehaut, und das hat mich schon sehr beeindruckt, dass du Coachings und die Art, wie du deine Kunden ansprichst und Kundinnen ansprichst, wie so ein Gottesdienst eigentlich, wie so ein Gebet.
Ja, und einer steht oben halt. Ja. Einer steht oben auf der Bühne und das ist dann eben nicht dieses auf Augenhöhe, sondern das ist dann der Coach, zu dem du aufschauen sollst oder eben der Guru. Und ab da wird dann auch ein Coach zu einem Guru, habe ich das Gefühl, wenn er sich halt über dich stellt.
Ja. Vielleicht ist das die Methode, die man anwenden sollte. Man müsste so Coaches regelmäßig, also PsychotherapeutInnen und PsychologInnen müssen ja regelmäßig zur Supervision. Hm. Die müssen erzählen, was die erlebt haben und wie sie damit umgehen. Vielleicht müsste man solche Personen auch einfach so wie sagt man?
Ja, wir wissen, was du
kontrollieren
meinst.
Kontrollieren und so ein bisschen gucken, läuft bei denen alles noch gerade?
Ja.
Sind sie in der Lage, mit Menschen umzugehen und mit deren Psyche zu arbeiten? Vielleicht müsste man das so machen, dass man die Leute arbeiten lässt, aber sie müssen sich immer so einmal im Jahr die Erlaubnis, dass sie diese Arbeit machen dürfen, erarbeiten mit einem Gespräch.
Aber dafür müssten sie ja quasi erstmal in so einem System drin sein, wie es PsychotherapeutInnen sind und nicht einfach irgendjemand nennt sich jetzt Coach und macht das und keiner kontrolliert das. Da sind wir halt wieder an dem Punkt.
Ich finde sehr gut im Übrigen aktuelle Nachricht dazu, dass die Bundesregierung entschieden hat, glaube ich, oder die Krankenkassen entschieden haben, dass sie 4,5% weniger Gehalt für TherapeutInnen. Das
ist auf jeden Fall sinnvoll.
Das ist super sinnvoll, weil dann nämlich noch mehr Menschen möglicherweise zu Coaches gehen, die vielleicht dann doch nicht helfen, sondern eher
das
schaden.
Das stimmt, ja.
So, das war jetzt ein bisschen eine ironische Unterstimme.
Ja.
Aber vielleicht nehmen wir das als Schlusswort, dass die auch die Politik eine große Verantwortung trägt und nicht nur wir als KonsumentInnen von Coaches.
Definitiv.
Danke, dass ihr beide nach Berlin gekommen seid für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ich finde es auch schön, dass wir beim zweiten Mal das genauso gut hinbekommen haben. Es war jetzt, nicht irgendwie langweiliger oder so oder genervter. Nee, fand ich sehr gut. Vielen Dank.
Danke auch. Danke. Ich hoffe, du sagst jetzt nicht wieder, dass du schon mal nicht.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer. Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können. Ein kurzer Hinweis. Wir sprechen im Podcast vor allem über den österreichischen Life-Coach Markus Streins und sein Coaching-Angebot. Streins ist Teil unserer Doku Das Geschäft mit dem Coaching, die am 23.03. um 20.15 Uhr auf ProSieben erscheint. Wir thematisieren dabei Anschuldigungen, die gegen den Coach unter anderem von einigen ehemaligen TeilnehmerInnen erhoben werden. Die in der Folge thematisierten Vorwürfe beruhen auf öffentlich zugänglichen Inhalten, dokumentierten O-Tönen sowie Aussagen von Betroffenen und Angehörigen, die wir journalistisch geprüft haben und über die auch schon die Nürnberger Nachrichten sowie mehrere österreichische Medien berichtet haben. Gleichzeitig machen wir deutlich, dass es im Gespräch auch um Vorwürfe geht, die bislang zu keiner Verurteilung geführt haben. Daher gilt ausdrücklich die Unschuldsvermutung.